Das Thema heute Abend habe ich mir nicht gewählt. Ich habe über dieses Thema in Argentinien gesprochen vor einem Jahr und Bruder Stieben hat mich gebeten, ob ich das Thema noch einmal bringen will. Das Thema ist zu kompliziert, dass man alles folgen kann, wenn man nur zuhört. Und so habe ich gedacht, wenn wir auf diesen Blätter folgen können, dann können wir das Thema vielleicht ein bisschen besser verstehen. Wenn wir das Blatt in die Hand nehmen, dann sehen wir, dass die erste Seite ist Offenbarung 20 von 1 bis 6. So indem Bruder Stieben die Zettel austeilt, werde ich Offenbarung 20 die Verse 1 bis 6 lesen, und wenn ihr die Zettel habt, könnt ihr mitlesen. Wir lesen Offenbarung 20 von 1 bis 6. Und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welcher ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre. Und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte obendrauf, dass er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis das vollendet würden 1000 Jahre. Und danach muss er loswerden eine kleine Zeit. Und ich sah Stühle, und sie setzten sich darauf, und ihnen ward gegeben das Gericht, und die Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, und die nicht angebetet hatten das Tier noch das Bild, noch sein Bild, und nicht angenommen hatten sein Mahlzeichen an ihre Stirn und auf ihre Hand, diese lebten, und sie regierten mit Christo 1000 Jahre. Die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Das ist die erste Auferstehung. Selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht, sondern sie werden Priester Gottes und Christi sein und mit ihm regieren 1000 Jahre. Es gibt wenigstens 5 Ansichten und Auslegungen über die Offenbarung. 5 verschiedene Auslegungen über die Offenbarung 20. Und wie man Offenbarung 20 auslegt, kommt nicht darauf an, was in Offenbarung 20 steht, sondern es kommt darauf an, welche Ansicht man hat, wenn man Offenbarung 20 liest. Und ehe ich versuche zu erklären, wie ich Offenbarung 20 verstehe, lass mich einige historische Tatsachen erwähnen. 500 Jahre zurück heute, 500 Jahre zurück heute, war das Jahr 1516. Die großen Reformator, die protestantische Reformation hat 3 große Reformator. Es ist Martin Luther, es ist John Calvin und es ist Menno Siemens. 500 Jahre zurück war Martin Luther 32 Jahre alt. Er hatte noch nicht seine These angeschlagen. Das kommt erst nächstes Jahr. 2017 ist es 500 Jahre, dass Martin Luther die These angeschlagen hat an die Kirchentür in Wittenberg. 500 Jahre zurück war Calvin 7 Jahre alt. 500 Jahre zurück war Menno Siemens. Menno Siemens ist 1496 geboren, so wird Menno Siemens ungefähr 20 gewesen sein. Die Reformatoren, Martin Luther, Menno Siemens, John Calvin, waren alles katholische Priester. Sie haben katholisch in den katholischen Schulen gelernt, sie waren Priester in der katholischen Kirche, entweder Mönche oder Priester, sie waren katholische Gelehrte. Und sie konnten nicht mehr die Ungerechtigkeit, die damals in der katholischen Kirche vorging, mitmachen. Ihres Gewissens halber mussten sie die katholische Kirche verlassen und austreten oder sie wurden rausgeschmissen. Martin Luther wollte nicht eine neue Kirche beginnen. Martin Luther wollte nur das Unrecht, das in der katholischen Kirche war, zurechtstellen, dass wir wieder zurück zur Bibel gehen. Menno Siemens war auch nicht interessiert, einen großen Streit zu machen. Er wollte nur die rechte Lehre wieder rausbringen. So haben wir Martin Luther, John Calvin und Menno Siemens, diese drei Reformatoren. Alle drei haben gesagt, der Papst ist der Antichrist. Der Papst ist der Antichrist, haben sie gesagt. Und die Protestanten, alle Protestanten, 500 Jahre zurück, 400 Jahre zurück, 300 Jahre zurück, sie haben alle gesagt, der Papst ist der Antichrist. Das haben sie stark geglaubt. Und dass das dunkle Mittelalter unter der Regierung, der Herrschaft der katholischen Kirche, des Papsttums eine lange, schwere, dunkle Zeit war. Das haben alle Protestanten geglaubt. Wie kam es jetzt aber dazu, dass die Protestanten, die alle glaubten, der Papst ist der Antichrist, im 20. Jahrhundert auf einmal eine große, große Anzahl der Protestanten glauben, der Antichrist kommt erst in der Zukunft. Der Antichrist kommt erst viel später in der Zukunft mal und dann wird die Trübsalzeit einkehren und nach der Trübsalzeit wird es ein tausendjähriges Reich geben. Wie kommt es, dass diese Ansicht, der Papst ist der Antichrist, sich geändert hat? Wie das kam, war, die katholische Kirche hat die Protestanten verfolgt. Viele Protestanten mussten ihr Leben lassen, sie wurden getötet. Menno Siemens selbst wurde nicht getötet, weil er hat sich immer versteckt. Aber wenn Menno Siemens bei dir übernachtet hat und sie ausgefunden hat, dass er bei dir über Nacht war, sind sie gekommen und haben dich getötet und deine Familie. So grausam waren sie gegen Menno Siemens und die Mennoniten. Sie haben gesagt, was der Papst lehrt, ist nicht richtig. Und es gab eine grausige Verfolgung. Zur gleichen Zeit hat die katholische Kirche eine neue Reformation anbegannen, das heißt die Gegenreformation. Und das waren die Jesuiten. Die Jesuiten gibt es bis heute noch. Die Jesuiten gehören zu den intelligentesten und gebildetsten Priester. Die Gegenreformation, gegen diese Reformation, gegen die protestantische Reformation wurde durch die Jesuiten angeregt und sie wollten jetzt lehren, aufbringen, dass den Leuten gesagt wird, was die Protestanten lehren, ist falsch. Und sie haben eine Gegenlehre, eine Gegenreformation aufgeworfen. Und unter diesen Jesuiten war einer, der hieß Francisco Ribera. Wir haben seinen Namen hier auf der ersten Seite im Grün. Und dieser Francisco Ribera, ein Jesuit, hat ein Buch geschrieben mit 500 Seiten. Ein Buch über die Offenbarung. Und in diesem Buch hat er die Offenbarung ausgelegt und hat gesagt, hört mal her, ich werde euch die Offenbarung auslegen. Der Antichrist ist nicht der Papst. Der Antichrist kommt in der Zukunft. Und wenn der Antichrist kommt, wird 3,5 Jahre eine Trübsalzeit sein. In diesen 3,5 Jahren wird der Antichrist auftreten, der die Kinder Gottes verfolgt. Er wird Gott lästern, er wird den Tempel in Jerusalem wieder aufbauen, er wird die christliche Religion vernichten, er wird von den Juden anerkannt werden, Er wird sich ausgeben als Gott. Die zwei Zeugen wird er töten und er wird die ganze Welt besiegen. Das ist der Antichrist. In der Trübsalzeit, die kommt noch, eine 3,5 Jahre Trübsalzeit und danach das 1000-jährige Reich. Diese Gegenreformation und dieses Buch, geschrieben von Francisco Ribera, das Buch gibt es heute noch, das ist als Gegenreformation ausgebreitet worden. Aber es hatte unter den Protestanten keine Wirkung. Die Protestanten haben weiter geglaubt, der Papst ist der Antichrist. Und sie haben gepredigt, der Papst ist der Antichrist. Diese 3,5 Jahre der Trübsalzeit, wie haben die Protestanten das verstanden damals? Wenn wir auf die nächste Seite blättern, unter B, wir finden Offenbarung 11, Vers 12, Offenbarung 11, Vers 3 und Offenbarung 12, Vers 14. In Offenbarung 11, Vers 3 lesen wir: Aber den äußersten Vorhof des Tempels lass weg und miss ihn nicht, denn er ist den Heiden gegeben und die heilige Stadt werden sie zertreten 42 Monate lang. 42 Monate lang, 42 Monate ist 3,5 Jahre. So, diese 42 Monate sind 3,5 Jahre. Dann lesen wir Offenbarung 11, Vers 13. Offenbarung 11, Vers 13. Ich will meine zwei Zeugen Macht geben und sie sollen weissagen 1260 Tage lang. Angetan mit Trauerkleider. Also es wird eine traurige Zeit sein, 1260 Tage lang. Wenn wir einen Monat nehmen, ungefähr 30 Tage, manche Monate haben 31, manchmal hat Februar 28 oder 29, aber ungefähr 30 Tage im Monat, 30 mal 42, 30 Monate mal 42 gibt 1260 Tage. So wiederum die 42 Monate, die 1260 Tage ist dasselbe. Gehen wir zu Offenbarung 12, Vers 14. Offenbarung 12, Vers 14 lesen wir: Und es wurden der Frau gegeben die zwei Flügel des großen Adlers, dass sie in die Wüste flöge an ihren Ort und sie ernährt werde eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Also die Frau symbolisiert die Gemeinde, die Schlange, der Satan, der Teufel, der Widersacher, er wollte die Gemeinde ausrotten und die Gemeinde ist in die Wüste geflohen. Es war eine traurige Zeit, wo die Gemeinde sich verstecken musste. Eine Zeit, zwei Zeiten und eine halbe Zeit. Das sind 3,5 Zeiten. Was bedeutet 3,5 Zeiten? In Daniel 4, Vers 22, in Daniel 4, Vers 22 wird dem König Nebukadnezar gesagt, er wird 7 Zeiten verworfen werden und wird Gras fressen wie das Vieh und er wird seinen Verstand verlieren, 7 Zeiten. Und dann kam er wieder zu seinem Königreich. Und die 7 Zeiten in Daniel sind 7 Jahre. Und weil die 7 Zeiten in Daniel 7 Jahre sind, sagt man, dass die 3,5 Zeiten hier 3,5 Jahre sind. Aber 3,5 Jahre sind 1260 Tage und das sind 42 Monate. So diese Zeit von 42 Monaten, 3,5 Jahre und 1260 Tage, diese Zeit ist alles dasselbe. Jetzt, die Protestanten haben nicht gesagt, diese 3,5 Jahre kommen in der Zukunft in der Trübsalzeit. Sie sagten, diese 1260 Tage bedeuten 1260 Jahre, als die katholische Kirche regierte und die Macht hatte und es dieses dunkle Mittelalter gab. Wieso sagten sie, dass die Auslegung von 1260 Tage 1260 Jahre bedeutet? Der Grund, warum sie das sagten, ist, weil in 4. Mose 14, Vers 34 hat Mose Kundschafter ausgesandt in das Land Kanaan und sie waren in dem Land Kanaan 40 Tage. Und als sie zurückkamen, haben sie dem Land ein schlechtes Gerücht gegeben. Und dann hat Gott gesagt, weil er mir nicht geglaubt hat, ihr wart 40 Tage in dem Land, weil er mich nicht geglaubt hat, werdet ihr 40 Jahre in der Wüste sein, bis ihr umkommt. Jeder Tag, da ihr in dem Land Kanaan war, die 40 Tage, werdet ihr ein Jahr hier in der Wüste sein. So die 40 Tage sind als 40 Jahre von Gott eingesetzt worden. Und dann lesen wir in Hesekiel 4, Vers 6, wir haben das auch auf der zweiten Seite oben, Hesekiel 4, Vers 6. Und hier spricht Gott zu dem Propheten Hesekiel und sagt, und wenn du das vollbracht hast, sollst du dich auf deine rechte Seite legen und du sollst die Schuld des Hauses Juda 40 Tage lang tragen. Denn ich gebe dir hier auch je ein Tag für ein Jahr. Er sagt, leg dich auf deine Seite für so lange und jeder Tag, wo du liegst, das ist eine Prophezeiung für ein Jahr für das Volk. Und so, weil in der Alten Testament ein Tag in der Prophezeiung als ein Jahr gilt, haben sie gesagt, diese 1260 Jahre, diese 1260 Tage sind 1260 Jahre. Und sie hatten dann eine Auslegung und sagten, dass diese Zeit unter der katholischen Kirche war. Und somit haben viele Protestanten noch im 19. Jahrhundert und danach geglaubt, dass die 1260 Tage, die 3,5 Jahre, die 42 Tage, alle das eine und dasselbe sind. 1260 Jahre bedeuten. Zu der Zeit glaubten die Protestanten, dass die 1260 Jahre sich auf das Zeitalter bezieht, in dem die katholische Kirche die politische Macht hatte. So, wann fängt diese Zeit an und wann hörte diese Zeit auf? Naja, wie so vieles haben die Leute verschiedene Auslegungen. Die eine Auslegung ist, die 1260 Tage fingen im Jahr 583 an, weil 583, da hatte das Papsttum die politische Macht ganz in die Hand genommen. Jetzt waren sie total, nicht nur geistlich, sondern auch politisch an der Herrschung. Und 1798, dann hat Napoleon Krieg geführt und Napoleon ging nach Rom rein und sein General mit Namen Louis-Alexander Berthier hat den Papst gefangen genommen und nach Frankreich gebracht. Papst Pius VI. Ward Gefangener unter Napoleon und die politische Macht des Papsttums ward gebrochen. Und das Papsttum hat nie wieder die politische Macht bekommen, dass sie über die Völker herrschte, wie es vor dem war. So von 583, als der Papst die Macht bekam, bis 1798, als der Napoleon den Papst gefangen genommen hat, das sind 1260 Jahre und man sagt, das ist jetzt diese lange Zeit gemeint in der Bibel. F.G. Schmidt, er rechnet die Zeit anders. F.G. Schmidt deutet die 1260 Jahre von Jahre 270 bis 1530. Wieso bis 1530? 1530 war ungefähr 500 Jahre zurück. Im Jahre 530 dann wurde das Augsburger Glaubensbekenntnis festgelegt. Vordem natürlich war der Katechismus der katholischen Kirche. Aber 1530 war das Augsburger Glaubensbekenntnis, also das Glaubensbekenntnis der Protestanten, festgelegt. Wir wissen auch, dass um die gleiche Zeit hat Calvin seine Institutes geschrieben. Um die gleiche Zeit, man hat sich nur um Jahre gehandelt, hat Menno Siemens seinen Katechismus geschrieben. Also war es jetzt nicht nur das Katholische, sondern das Jahr 1530 sagt, jetzt haben wir auch protestantische Glaubensbekenntnisse. Wenn 1270 Jahre in 1530 aufgehört haben, fing es im Jahre 270 an. Wenn die dreieinhalb Zeiten im Jahr 270 anfingen, was war im Jahr 270? Im Jahr 270 war der Abfall vom wahren Evangelium schon sichtbar. Es war in dem Jahr 270, dass Antonius der Große von Ägyptenland in die Wüste ging. Und wir können es nachschauen, die katholische Kirche hält heute noch Antonius der Große von Ägyptenland als der Vater aller Mönche. So, der Vater aller Mönche, wo das angefangen hat, ging in die Wüste im Jahre 270, so sagen sie, das ist jetzt diese 1260 Tage. So, sie waren sich nicht einig, wann es anfing, wenn es aufhört, aber sie waren sich einig, es ist die dunkle Zeit, in dem die katholische Kirche regierte. Ribera jedoch hat als Taktik der Gegenreformation bewusst die dreieinhalb Zeiten in die Zukunft gelegt und den Antichristen dorthin gedeutet. Er sagt, die dreieinhalb Jahre sind buchstäblich dreieinhalb Jahre. Aber wie wir gesehen haben, die Protestanten achteten nicht darauf. Wie kam es dann dazu, dass die Protestanten in Nordamerika an einen zukünftigen Antichristen glaubten? Das kam so. Es war ein anderer Jesuit mit Namen Manuel Lacunza. Und auf der ersten Seite unten haben wir die Namen auf grün. Wenn ihr wollt, ihr könnt das auf dem Internet nachschauen oder ihr könnt in die Bibliothek gehen und könnt diese Namen nachschauen. Es ist, was ich euch sage, ist kein Geheimnis, das ist in der Geschichte bekannt. Das sagen dir auch die katholischen Gelehrten, dass ja, diese Namen sind da und sie bestätigen das. Es ist nicht ein Geheimnis, was ich euch hier sage. Manuel Lacunza war auch ein Jesuit und er schrieb ein Buch in Spanisch, welches 1812 gedruckt wurde. Dieses Buch hieß Das Kommen Christi in Herrlichkeit und Majestät. Und Manuel Lacunza veröffentlichte die Idee, dass Christus die Gemeinde entrücken würde vor seinem Wiederkommen auf die Erde selbst. Obwohl Lacunza katholisch war, hat der Papst Leo XII. Sein Buch in den Bann getan. Dieser Jesuit, dem sein Buch wurde in den Bann getan, weil in seinem Buch hat er auch geschrieben, dass wenn diese Zeit kommt, dann wird sich das katholische Priestertum entwickeln in das zweihörnige Tier aus Offenbarung 12. Und das hat dem Papst nicht gefallen und das war ein Grund, warum sein Buch in den Bann getan wurde. Was jetzt passiert ist, es war unter den Protestanten ein Prediger mit Namen Edward Irving. Edward Irving hat dieses Buch gelesen und es hat ihm sehr gefallen. Und Edward Irving hat 1827 dieses Buch ins Englische übersetzt. Durch Edward Irving ist John Nelson Darby von der Brüderbewegung, der Plymouth Brethren, von dieser Lehre begeistert worden. John Darby war ein intelligenter und geschulter Prediger der Plymouth Brethren Gemeinde. Und er besuchte die Vereinigten Staaten 6-mal und verbreitete diese Lehre. Und er baute sie weiter aus. In den USA war einer, der hieß Schofield. Schofield bezeichnete Darby als den besten Bibelstudent des modernen Zeitalters. Schofield nahm die Lehre von Darby an und er hat dann diese Lehre verbreitet in seiner Schofield-Nachschlagebibel. Und diese Nachschlagebibel mit Erklärungen über Offenbarung von Schofield, er hat eine Nachschlagebibel gehabt von 1. Mose bis Offenbarung 21. Von dieser Nachschlagebibel von Schofield wurden 50 Millionen Kopien gedruckt. Und so kam es, dass die Ansicht zweier katholischen Jesuiten als Fundament geworden sind, dass eine Lehre über das tausendjährige Reich verbreitet worden ist unter viele, viele, viele Protestanten, sodass diese tausendjährige Reichslehre, die man Dispensationalism in den Staaten nennt, die meistverbreitete Lehre des tausendjährigen Reiches war. Natürlich, das ist jetzt kurz eine Geschichte, wie es kam, dass die Protestanten vom der Papst ist der Antichrist zum, oh, er kommt in der Zukunft, wie das kam. Das ist geschichtlich. Natürlich, Geschichte ist nie so einfach, wie man sie erzählt. Weil es waren auch andere, die schon sich Gedanken machten über das tausendjährige Reich. Zum Beispiel, wenn wir das protestantische Glaubensbekenntnis vom Jahre 1530 nehmen, dass Luther, da Luther noch lebte, das lutherische Glaubensbekenntnis, lesen wir im Artikel 17. Artikel 17 von der Wiederkunft Christi zum Gericht. Auch wird gelehrt, dass unser Herr Jesus am jüngsten Tag kommen wird, um zu richten, alle Toten aufzuerwecken, die Gläubigen und Auserwählten ewiges Leben und ewige Freude zu geben, die gottlosen Menschen aber und die Teufel in der Hölle, in die Hölle zur Strafe zu verdammen. Deshalb werden die verworfen, die lehren, dass die Teufel und die verdammten Menschen nicht ewiges Peil und Qual haben werden. Ebenso werden hier Lehren verworfen, die sich auch gegenwärtig ausbreiten, nach denen von der Auferstehung der Toten eitel, reine, heilige, fromme ein weltliches Reich aufrichten und alle Gottlosen vertilgen werden. So in dem Glaubensbekenntnis der Protestanten sagten die Lutherischen, zwei Sachen sind wir dagegen, diejenigen, die sagen, es gibt keine ewige Verdammnis und diejenigen, die da sagen, dass wenn Jesus wiederkommt, die Heiligen ein weltliches Reich aufrichten werden. So wenn niemand sagte, dass die Heiligen ein weltliches Reich aufrichten würden für 1000 Jahre, hätten die das nicht in ihrem Glaubensbekenntnis widerstanden. So müssen da damals schon diese Gedanken in Form gewesen sein oder war schon die Gegenreformation vielleicht in dieser Zeit, dass sie schon wirksam war. Der zweite Interessante, der an ein tausendjähriges Reich glaubte, war der Nachfolger von John Calvin. Der Nachfolger von John Calvin, der hieß Theodor Beza, und er hoffte auf ein buchstäbliches Reich von 1000 Jahren. Aber seine Idee hat sich nie durchgesetzt in der reformierten Kirche, weil die reformierte Kirche, die von John Calvin stammt, lehrt bis heute nicht ein zukünftiges tausendjähriges Reich. So, ich habe diese beide angeführt, um zu zeigen, dass, obwohl dies der Grund ist, wie die Vision sich geändert hat, waren natürlich, wie ich gesagt habe, es gibt 5 Meinungen über die Offenbarung 20. Und ich führe jetzt hier nur die meist verbreitete Meinung vom tausendjährigen Reich an. Ich habe eine Schofield-Bibel, die diese Lehre vertritt. Und wie habe ich die Bibel bekommen? Ich habe einen guten Freund gehabt, der hieß Forbes Morgan. Und mein Freund war aus der Baptistengemeinde und wir haben uns sehr gut verstanden. Er war ein wirklich aufrichtiges Kind Gottes und ich glaube, eines Tages werde ich ihn im Himmel begrüßen. Wir haben schöne Stunden zusammen gehabt, wir haben auch zusammen gesungen. Aber wenn es auf die Offenbarung kam, dann haben wir zwei verschiedene Meinungen gehabt. Ich meine, es gibt ja gute Freunde, die wir haben, die nicht alle unsere Meinungen teilen. Und als Forbes Morgan gestorben ist, hat er mir seine Bibel als Vermächtnis gemacht. Ich habe einen Telefonanruf bekommen, gesagt, dein Freund Forbes Morgan ist gestorben und seine Bibel, die gehört dir. Er hat gesagt, wenn ich sterbe, dann gib Gerhard diese Bibel. Er hat gehofft, dass wenn ich die Bibel lese und auch Offenbarung 20, die Auslegung, dass ich dann vielleicht Licht bekomme über das, was ich nicht sehe, so wie er. Und wie gesagt, ich schätze das sehr und ich schätze diesen Freund sehr. Aber lass mich mal lesen, wie diese Auslegung ist. Und zwar, dies ist die Auslegung der Dispensationalists. Das ist die meistverbreitete Lehre des tausendjährigen Reiches in den USA. Er schreibt, Offenbarung 20. Die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig. Was bedeutet das, bis die tausend Jahre erfüllt wurden? Er schreibt so. Es handelt sich hier von den Toten. Die Erlösten wurden schon vor tausend Jahren von den Toten erweckt. Und sie waren mit Christus in der Herrlichkeit während dieser Zeit. Somit können die Toten, die nach den tausend Jahren aufgeweckt sind, er sagt, somit können diese Toten nur die gottlosen Toten sein von Anfang der Zeit. Eine Erklärung über Offenbarung 20, Vers 5 ist wie folgt. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung der Gerechten. Obwohl es im Alten Testament und im Neuen Testament gezeigt wird, dass die Auferstehung der Gerechten zum ewigen Leben und die Auferstehung der Verlorenen zur ewigen Verdammnis zweierlei sind, wird hier zum ersten Mal gesagt, wie lange die Zeitspanne ist zwischen den zwei Auferstehungen, nämlich 1000 Jahre. Dann schreibt er, zwei Auferstehungen liegen noch in der Zukunft, welche alle in den Gräbern einschließen. Sie werden unterschieden in der ersten Auferstehung, welches ist zum Leben, und die zweite Auferstehung, welches ist zur Verdammnis oder zum Gericht. Sie sind getrennt voneinander von einer Zeitspanne von 1000 Jahren. Die erste Auferstehung, die Auferstehung zum Leben, wird geschehen beim zweiten Kommen des Herrn Jesus, wenn die Gläubigen aus dem Kirchenalter hin in die Luft gerückt werden und die Märtyrer, die am Ende des Trübsalszeit auferstehen, wann Christus wieder zur Erde zurückkommt, um das tausendjährige Reich aufzurichten. So sagt die erste Auferstehung, Christus wird wiederkommen, wir werden entrückt in die Wolken und dann 3,5 Jahre später, wenn die Trübsalzeit ist, dann werden die Märtyrer, die während der Trübsalzeit gestorben sind, auferstehen. Und diese zwei Auferstehungen, die eine vor der Trübsalzeit, die andere nach der Trübsalzeit, das ist die erste Auferstehung. Dann sagt er, die Gläubigen im Alten Testament werden auch in der ersten Auferstehung teilhaben. Manche glauben, sie werden auferstehen mit den Gläubigen aus dem Kirchenalter, ehe die Trübsal beginnt. Andere, was auch mehr in Harmonie mit dem alten testamentlichen Schriften ist, dass die Gläubigen auferstehen werden nach der Trübsalszeit. Und nach den 1000 Jahren folgt dann die Auferstehung zum Gericht. Der Auferstehungskörper der Gottlosen wird nicht beschrieben. Sie werden gerichtet nach ihren Werken und werden in den feurigen Pfuhl geworfen. So haben wir hier, Jesus kommt zweimal wieder, erstens die Gemeinde zu holen und 3,5 Jahre kommt er dann nach dem nochmal wieder, um das tausendjährige Reich aufzurichten. Es gibt drei Auferstehungen, die erste vor der Trübsalzeit, wenn die Gemeinde entrückt wird, die zweite nach der Trübsalzeit, wenn die Märtyrer während der Trübsalzeit auferstehen und wahrscheinlich auch die alttestamentlichen Gläubigen. Und dann nach tausend Jahren die dritte Auferstehung von den Ungläubigen. Die Bibel widerspricht der Auslegung von Schofield. Wer hier war am Donnerstagabend, wir haben klar gesehen, dass Jesus gelehrt hat, es gibt nur eine Auferstehung. Jesus hat klar gelehrt, er wird die Gerechten auferwecken am jüngsten Tage, am letzten Tage. Jesus hat klar gelehrt, dass die Ungerechten werden auferstehen am letzten Tage. So, wer hier am Donnerstag war, sieht, dass Jesus gelehrt hat, es gibt nur eine Auferstehung. So, hier, wenn man jetzt drei Auferstehungen hat und zwei Wiederkünfte Christi hat, das kann unmöglich biblisch sein. Die Bibel lehrt nur eine Wiederkunft. Lass uns mal auf Seite C, auf der zweiten Seite C, dann sehen wir. Matthäus 25, Vers 13, das ist die erste Bibelstelle hier unter C. Jesus sagt, darum wachet, denn ihr wisset weder Tag noch Stunde, in welcher des Menschen Sohn kommen wird. Er spricht von einem Tag und einer Stunde. Die zweite Bibelstelle, Matthäus 25, 31 und 32, hier sagt Jesus wieder, es ist Jesus, der spricht. Er sagt, wenn aber des Menschen Sohn kommen wird in seiner Herrlichkeit und alle heiligen Engel mit ihm, dann wird er sitzen auf dem Stuhl seiner Herrlichkeit und es werden vor ihm alle Völker versammelt werden. Und er wird sie voneinander scheiden, gleich wie ein Hirte die Schafe und die Böcke scheidet. Er sagt, wenn er wiederkommt, es ist nicht ein geheimes Kommen, dass nur die Gerechten auferstehen. Er sagt, wenn er wiederkommt, dann werden alle Völker vor ihm versammelt werden und er wird dann richten. Schaut mal die dritte Bibelstelle an hier, die wir haben auf diesem Zettel. Das sind die Worte Jesus. Jesus sagt, verwundert euch nicht, es kommt die Stunde. Und was ist in der Stunde, in welchen alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören und werden hervorgehen, die da Gutes getan haben zur Auferstehung des Lebens und die Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Jesus sagt, es kommt die Stunde. In dieser Stunde werden alle auferstehen, die Gerechten und die Ungerechten. Er sagt nicht, es werden drei Auferstehungen sein. Er sagt, es kommt die Stunde, in welcher alle werden seine Stimme hören und auferstehen. Und was sagt jetzt Paulus in 2. Thessalonicher? Die vierte Bibelstelle hier. Er sagt, nachdem es recht ist bei Gott zu vergelten Trübsal denen, die euch Trübsal anlegen, euch aber, die ihr Trübsal leidet, Ruhe zu geben, wenn der Herr Jesus sich offenbaren wird vom Himmel her mit den Engeln seiner Kraft und mit Feuerflammen Vergeltung zu üben denen, die Gott nicht kennen und die nicht gehorsam sind im Evangelium unseres Herrn Jesus Christus, welche werden Pein leiden, das ewige Verderben, von dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde mit seinen Heiligen und wunderbar erscheine mit seinen Gläubigen. Denn unser Zeugnis an euch von demselben Tage habt ihr gehört. Hier sagt Paulus, an demselben Tage. Was wird an demselben Tage sein? Er sagt, er wird vergelten Trübsal denen, die euch Trübsal anlegen. Diejenigen, die euch jetzt verfolgen, diejenigen, die euch Schwierigkeiten machen, die Gottlosen, die euch quälen. Gott wird kommen, ihnen Trübsal zu gehen, euch aber Ruhe zu geben, wenn Jesus offenbart wird. Sie werden Pein leiden und ihr werdet Ruhe haben. Welche werden Pein leiden, das ewige Verderben vor dem Angesicht des Herrn und von seiner herrlichen Macht, wenn er kommen wird, dass er verherrlicht werde. Dann sagt er, das ist unser Zeugnis zu euch an demselben Tage. Also Paulus auch sagt, an demselben Tage wird beides das Gericht erscheinen, die Gerechten werden belohnt werden, die Ungerechten werden bestraft werden. Wir haben am Donnerstag die Worte Jesus aus Johannes betrachtet, wo Johannes sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, den werde ich auferwecken am jüngsten Tage, am letzten Tage. Martha sagt, ja Jesus, ich weiß, dass Lazarus wird auferstehen an dem letzten Tage. Und Jesus hat wieder gesagt, wer an mich glaubt, wer meine Worte hört, den werde ich aufwecken am letzten Tage, am jüngsten Tage. Und dann sagte er, wer nicht glaubt, der wird gerichtet werden am jüngsten Tage. Wir haben die Bibelstellen am Donnerstag aus Johannes auch wiederum gesehen. So, obwohl ich meinen guten Freund liebe, kann ich unmöglich ihm glauben, dass es 3 Auferstehungen gibt und 2 Wiederkünfte Christus. Was bedeutet jetzt aber Offenbarung 20, Vers 5? Offenbarung 20, Vers 5 lesen wir, und wir haben das hier auf der dritten Seite, Offenbarung 20, Vers 5. Hier steht, die anderen Toten aber wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden. Jetzt sagt Scofield, das sind die Gottlosen. Weil die Gerechten wurden schon auferweckt 1000 Jahre vorher. Aber wir lesen hier, die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre verendet wurden. Er sagt nicht hier, das sind die Gottlosen. Er sagt, dies ist die erste Auferstehung. Na nü, what's that? Sieh, wenn es hier sagt, die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis das 1000 Jahre vollendet wurden, das ist die erste Auferstehung. Die erste Auferstehung muss solcher Natur sein, dass sie vor den 1000 Jahren möglich ist und auch nach den 1000 Jahren möglich ist. Weil er spricht von den Märtyrern, die umgebracht worden sind und mit Christus regierten. Weil sie haben die erste Auferstehung erlebt. Und dann sagt er, die anderen Toten, die wurden nicht wieder lebendig, bis die 1000 Jahre vorbei sind. Und das ist die erste Auferstehung. Sie erspricht hier von einer Auferstehung, die vor den 1000 Jahren sein muss und auch wieder nach den 1000. Weil nach den 1000 Jahren sagt er von der ersten Auferstehung. Die erste Auferstehung ist eine geistliche Auferstehung. Ich werde gleich darauf kommen, in Blau lesen wir hier jetzt Offenbarung 20,4. Die Seelen derer, die enthauptet sind um des Zeugnisses Jesu und um des Wortes Gottes willen, sie lebten und regierten mit Christus 1000 Jahre. Dieses Regieren mit Christus 1000 Jahre, wer regierte mit Christus 1000 Jahre? Die Seelen, die enthauptet wurden. Enthauptete Seelen sehen wir nicht auf Erden. Leute ohne Kopf regieren nicht auf Erden 1000 Jahre mit Christus. Die Seelen, die enthauptet wurden, die keinen Kopf hatten, weil sie gestorben sind als Märtyrer, die lebten trotzdem und sie regierten mit Christus in der Herrlichkeit während dieser langen Zeit, dieser langen düsteren Zeit auf Erden, wo die katholische Kirche regiert hat. Die sich bekehrten vor den 1000 Jahren, die haben Christus bezeugt. Und die sich bekehrten, die erste Auferstehung erlebt haben, die wurden dann umgebracht als Märtyrer, weil sie gingen nicht mit allem, was da war. Aber obwohl sie gestorben sind, wer die erste Auferstehung, das Heil in Christus erlebt hat, wurde verfolgt und viele wurden enthauptet. Aber sie regierten mit Christus weiter. Und die anderen, die nicht als Märtyrer verfolgt worden sind, die kamen erst zum Glauben nach den 1000 Jahren. Das ist die erste Auferstehung. Wieso wissen wir das, dass die erste Auferstehung ist? Schau mal, was er sagt in Offenbarung 20, Vers 6. Offenbarung 20, Vers 6. Wir haben das blau auf der dritten Seite. Offenbarung 20, Vers 6 sagt, selig ist der und heilig, der Teil hat an der ersten Auferstehung. Über solche hat der andere Tod keine Macht. Was bedeutet das? Das bedeutet, die erste Auferstehung macht selig und heilig. Und sie rettet von dem zweiten Tod. Was ist der zweite Tod? Wenn wir in Offenbarung 20 lesen, dass die letzten beiden Versen sagte, wer nicht gefunden ward, im Buch des Lebens wurde geworfen in den feurigen Pfuhl. Das ist die ewige Verdammnis. Und dann steht's, das ist der zweite Tod. So, der zweite Tod ist das ewige Verderben, verloren gehen. Und es sagt hier, wer die erste Auferstehung hat. Selig und heilig ist, wer an der ersten Auferstehung teil hat. Über den hat der andere Tod, das ewige Verderben, die Hölle, keine Macht. Wieso? Weil Christus uns erlöst hat, uns vergeben hat. Wir sehen das besser, wenn wir unter E gucken. Unter E, A, B, C, D, E. Was ist die erste Auferstehung? Wir lesen davon in Epheser 2, Vers 4 und 5. Hier lesen wir: Aber Gott, der da reich ist an Barmherzigkeit durch seine große Liebe, damit er uns geliebt hat, da wir tot waren in Sünden, hat uns samt Christus lebendig gemacht. Denn aus Gnaden seid ihr selig geworden. Wenn wir uns zu Gott bekehren, wenn wir zu Jesus kommen und sagen, Herr, vergib mir meine Sünden, weil Jesus für mich gestorben ist, dann hat Gott versprochen, er wird es tun, weil Jesus gestorben ist. Und wenn wir ihn um Vergebung der Sünden bitten, dann steht hier geschrieben, wir waren tot in Sünden, aber er hat uns mit Christus lebendig gemacht. Das ist die geistliche Auferstehung, weil das bedeutet, wir haben jetzt geistliches Leben bekommen. Gehen wir zum nächsten Bibelvers, der letzte Bibelvers hier auf der dritten Seite. Kolosser 2, Vers 13. Und er hat euch lebendig gemacht, die ihr tot wart. Was ist das, wenn man lebendig wird und tot war? Das ist eine Auferstehung. Er hat euch lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und er hat euch vergeben alle Sünden. Wir waren tot. Und wie hat er uns jetzt lebendig gemacht? Wie hat er uns die erste Auferstehung gegeben? Wie hat er uns das Heil gegeben? Er hat es getan, indem er uns vergeben hat alle Sünden. Das ist die erste Auferstehung. Jetzt, Jesus Christus selbst gibt uns die erste Auferstehung und die zweite Auferstehung in Johannes 5. Gehen wir zur letzten Seite. Die letzte Seite. Hier spricht Jesus von der ersten Auferstehung. Johannes 5, 24 und 25. Hier ist, was Jesus sagt. Das ist jetzt Jesus selbst. Jesus sagt, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, es kommt die Stunde und ist jetzt, dass die Toten werden die Stimme des Sohnes Gottes hören, und die sie hören, die werden sie leben. Die werden leben. Er sagt hier, wer mein Wort hört, wer mein Wort jetzt hört und glaubt. Hört ihr mein Wort? Glaubt ihr meinem Wort? Er sagt, wenn ihr mein Wort glaubt und glaubt dem, der mich gesandt hat, dann habt ihr das ewige Leben, dann sind ihr vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Ihr habt jetzt die erste Auferstehung erlebt. Jetzt, indem ich zu euch spreche, sagt Jesus. Er sagt, es kommt die Stunde und ist jetzt, wo diese Toten, die tot sind in Sünden, meine Stimme hören, dass ich der Sohn Gottes bin, Jesus Christus. Und sie sind dann vom Tod zum Leben hindurchgedrungen, wenn sie an mich glauben. Dann haben sie die erste Auferstehung erlebt. So, hier spricht Jesus von einer ersten Auferstehung. Er sagt, die an mich glauben, sind von Tod in Sünden zum Leben in Gott hindurchgetreten. Dann, drei Verse später, Vers 25, Vers 26, Vers 27, Vers 28, drei Verse später spricht jetzt Jesus von der zweiten Auferstehung. Das ist jetzt nicht mehr das geistliche Leben bekommen, das ist die erste Auferstehung. Wir wissen, in Offenbarung 20 sagt es, heilig und selig ist der Teil hat an der ersten Auferstehung. Das ist die geistliche Auferstehung, das ist das Heil. Und es spricht von der ersten Auferstehung, dass nach den 1000 Jahren werden wiederum Leute lebendig. Sie werden sich wieder bekehren. Und dann sagt er, dies ist die erste Auferstehung. Er spricht nach den 1000 Jahren von der ersten Auferstehung. Nicht, das ist die zweite Auferstehung jetzt von den Toten. Wir lesen jetzt Johannes 5, 28, wo Jesus von der zweiten Auferstehung spricht. Wir haben das zweite Bibelvers auf der letzten Seite. Hier sagt Jesus: Verwundert euch nicht, denn es kommt die Stunde, in welcher alle, die in den Gräbern sind, sie werden seine Stimme hören. Und sie werden hervorgehen, die da Gutes getan haben, zur Auferstehung des Lebens, die aber Übles getan haben, zur Auferstehung des Gerichts. Hier sagt Jesus, die zweite Auferstehung ist am Tage des Gerichts. Er sagt nicht, es werden drei Auferstehungen sein. Eine vor der Trübsalzeit, eine nach der Trübsalzeit und dann die dritte nach den 1000 Jahren. Er sagt, es kommt die Stunde, in welchen alle werden auferstehen, die Gerechten und die Ungerechten. Und das ist die zweite Auferstehung. Wie wissen wir, dass beide, die Ungerechte und Gerechte, auferstehen werden am jüngsten Tage? Die dritte Bibelstelle auf der letzten Seite. Hier sagt Jesus wiederum: Wer mich verachtet und nimmt meine Worte nicht an, der hat schon seinen Richter. Das Wort, das ich geredet habe, wird ihn richten am jüngsten Tage. Der jüngste Tag ist der letzte Tag. Meine jüngste Tochter ist meine letzte Tochter. Mein jüngstes Kind ist mein letztes Kind. Wenn es noch ein jüngeres Kind geben würde oder noch mehr Kinder geben würde nach dem jüngsten Kind, dann wäre das nicht das jüngste Kind, dann wäre das andere das jüngste Kind. Aber nach dem jüngsten Kind kommen keine Kinder mehr. Nach dem letzten Tag, dem jüngsten Tag, kommen keine Tage mehr. Und wer Spanisch kann, der kann in der spanischen Bibel lesen, da steht es der letzte Tag. Wie wissen wir, dass die Gerechten werden am letzten Tag auferstehen? Johannes 6, 39. Jesus sagt: Es ist der Wille dessen, der mich gesandt hat, dass ich nichts verliere von allem, was er mir gegeben hat, sondern dass ich es auferwecke. Wann? 1000 Jahre vor dem jüngsten Tag? Nein, sondern am jüngsten Tag. So, wir haben hier ganz klar von Jesus selbst die Rede. Ich bin, nachdem ich Jubilado war, wieder zurückgegangen zur Universität. Ich studiere jetzt immer noch an der Universität. Ich habe noch 2 Jahre zu studieren, weil ich wollte das Alte Testament in Hebräisch lesen lernen. Und so habe ich Hebräisch gelernt. Genug, dass ich das Alte Testament lesen kann. Und ich habe mich sehr, sehr gewundert, dass die Bibel, viele der Bibelschullehrer von den Pfingstlern und auch von den Baptisten nicht mehr an das tausendjährige Reich glauben. Es ist noch nicht in die Gemeinden hindurchgesickert, aber ich habe mit Pfingstler gesprochen, ich habe mit Baptisten gesprochen. Sie sagen, wir können nicht auf Offenbarung ein Haus aufbauen mit nur Spekulation. Ich habe einen systematischen Theologieprofessor gehabt auf der Universität Tyndale in Toronto, der auch auf der größten Universität in England, Oxford, sehr bekannt ist. Und als ich in seiner letzten systematischen Theologiestunde saß, nach 2 Semester, da waren ungefähr 70 Schüler in der Klasse. Ich denke, es waren vielleicht so 30 oder 40 Prediger in der Klasse. Viele Pfingstler und viele Baptisten waren auch dabei. Und dann stand er hinter dem Pult und sagte: Wenn ihr wissen wollt, was ich über Offenbarung 20 denke, hat er gesagt, ich habe mein ganzes Leben an ein tausendjähriges Reich geglaubt. Sagt aber, heute glaube ich nicht mehr dran, weil es in Johannes 5, Vers 28 und 29 steht, Jesus sagt, es kommt die Stunde, in welchen alle, die in den Gräbern sind, werden seine Stimme hören. Alle, die da hervorgehen, die Gutes getan haben zum Leben und die Übles getan haben zur Auferstehung des Gerichts. Dieser eine Vers war ihm genug, dass er sein ganzes tausendjähriges Reich fahren ließ. Er sagt, ihr müsst wissen, was eure Kirche lehrt und ihr müsst wissen, was ihr mit eurem Gewissen in der Schrift verantworten könnt, sagt er. Aber wenn ihr wissen wollt, wie ich stehe, sagt er, ich habe immer daran geglaubt, aber sagt er heute nicht mehr. Ich bin bald vom Stuhl gefallen. Ich habe schon gesagt, weißt du was, das ist jetzt die letzte Klasse. Die letzte Klasse werden sie wohl auf die Offenbarung kommen und ich weiß schon, was sie mir da wieder alle für Lieder erzählen werden vom tausendjährigen Reich. Ich denke, ich werde diesmal nicht in die Klasse gehen. Ich werde schwänzen, ich werde zu Hause bleiben, weil ich habe so einen hohen Respekt vor diesem Lehrer, dann kriege ich noch Bauchweh und das kann ich nicht ertragen. Dann dachte ich, weißt du was, ist auch nicht richtig, man bleibt zu Hause. Dann habe ich mich ganz hinten hingesetzt. Und als er das gesagt hat, ich meine, ich habe alles erwartet, aber nicht das. Und er ist nicht der Einzige. Dann war ich auf der Universität und dann sollte ich eine Meeting haben. Dann komme ich hin, ist niemand da. Naja, dachte ich, was ist jetzt los? Dann später gehe ich in Esszahl und da stehen sie, die zwei Professoren. Dann sage ich zu ihnen, ich war bei der Meeting um 12:30 war niemand da. Sagte, die Meeting ist nicht heute, Dienstag, die war gestern. Ich habe gedacht, die war heute. Sagte, du wirst wohl gedacht haben, die Entrückung ist gekommen, du bist zurückgeblieben. Dann habe ich gesagt, glücklicherweise glaube ich nicht an die Entrückung. Ich glaube, wenn Jesus wiederkommt, ist dann das Endgericht, dass beides die Guten und Bösen zur gleichen Zeit auferstehen. Er sagte, das glauben wir glauben auch nicht in Entrückung. Das waren die Professoren, das sind die Bibelschullehrer. Und so, ein anderer hat einen Aufsatz geschrieben, er hat nachgeforscht in den akademischen Schriften und hat gesagt, seit dem Jahr 2000 hat er nicht mehr gefunden, dass die Akademiker über das Tausendjährige Reich sprechen. Schreiben. Ich meine, es wird noch viel auf dem Radio und Television und so weiter. Aber indem Sie die Schrift suchen, finden Sie mehr und mehr und mehr und mehr Widersprüche in Ihrer Lehre, dass viele von Ihnen sagen dann, Chen Save, was das bedeutet, lassen wir sein. Aber das Haus, das wir aufgebaut haben, das steht nicht. Und so werden wir sein lassen. Und es ist besser, wenn wir was nicht verstehen, wir lassen es sein. Was bedeutet aber jetzt die 1000 Jahre? Wir lesen nirgends in der Bibel von Regieren von 1000 Jahren, außer in Offenbarung 20. In der ganzen Bibel steht nirgends von Regieren von 1000 Jahren, außer in Offenbarung 20. Und in Offenbarung 20 sind es die Seelen derer, die enthauptet wurden. Und wie gesagt, enthauptete Seelen sind nicht auf Erden und regieren. Es steht auch nirgends in der Bibel 1000 Jahre, außer zweimal. Es steht in Offenbarung 20, steht 1000 Jahre. Wir lesen von 1000 Jahren in Offenbarung 20 und dann steht nur noch zweimal das Wort 1000 Jahre in der Bibel. Und zwar in Psalm 91, Vers 7. Und hier lesen wir, dass 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist. Das will nur sagen, für uns ist 1000 Jahre eine lange Zeit. Aber für Gott sind 1000 Jahre ganz kurz, wie der Tag, der gestern vergangen ist. Das ist das einzige Mal, dass wir 1000 Jahre im Alten Testament lesen. Und das einzige Mal, dass wir 1000 Jahre im Neuen Testament lesen, was nicht in der Offenbarung ist, ist ein Petrusbrief. Und Petrus sagt, wie geschrieben steht im Alten Testament, vor dir sind 1000 Jahre wie ein Tag, der gestern vergangen ist. Das ist das einzige Mal, da wir von 1000 Jahren reden. Was bedeutet aber 1000? Sieh, 1000 Jahre sind vor dir wie der Tag, der gestern vergangen ist und wie eine Nachtwache. Psalm 90, Vers 4. 1000 war für die Juden ein Begriff von mucho. Sie haben wohl gezählt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 und dann mucho. So 1000 bedeutet mucho, meint viel. Wie wissen wir das? Wie gebrauchen sie 1000 in der Schrift? 1000 war ein Ausdruck, den die Juden gebrauchten, wenn sie sehr viel meinten. Wir lesen Psalm 91, Vers 7. Psalm 91, Vers 7. Hier steht, ob 1000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es doch dich nicht treffen. David will uns sagen, wenn viele rechts fallen und viele links fallen, mich wird es nicht treffen, weil Gott bewahrt mich. Ob 1000 auf einer Seite fallen und 10.000 auf der anderen, Gott wird dich bewahren. Das bedeutet nicht, es können nicht 999 nur fallen, es müssen 1000 sein. Bedeutet auch nicht, dass es können nicht 1013 sein. Er meint, wenn viele fallen zu einer Seite, viele zu anderen. Wenn 1000 zu einer Seite fallen, 1000 zu anderen, 10.000 zu anderen, Gott wird dich beschützen. Dann lesen wir in Psalm 50, Vers 10. Gott sagt, alle Tiere im Walde sind mein. Und das Vieh, das auf den Bergen, da sie bei 1000 gehen. Ja, das Vieh geht auf den Bergen bei 1000. Geht das Vieh wirklich in Gruppen von 1000? Oder meint das, hier ist eine große Herde Vieh, hier ist eine große Herde Vieh. Damals hatten sie natürlich die Hirten und sie hüteten ihre Schafe. Und Jakob, der trieb sein Vieh vor sich her zur neuen Weide. Das bedeutet nicht, es sind gerade 1000 in dieser Herde, es sind gerade 1000 in der Herde, es sind da 1000. Da können 500 sein oder 978 oder 1260. 1000 war für die Juden ein Begriff, wenn sie sagten 1000, dann meinten sie mucho. Alle Tiere im Walde sind mein und das Vieh auf den Bergen, die bei 1000 gehen. Es kann nicht genau immer gerade die Zahl 1000 meinen, wenn es zusammen meint. Die 1000 Jahre, in denen Menschen, die sich bekehrt haben, den Märtyrertod gestorben sind, das war während dieser langen, dunklen Zeit. Ob das jetzt die 1260 Tage gemeint hat, oder ob das die Zeit vorher war, als das Heidentum unter Nero die Verfolgungen gemacht hat, oder die Verfolgungen in Ägyptenland, oder ob es die Mohammedaner war, die nachher die Christen in Ägyptenland ausgerottet haben. Diese lange, lange Zeit, diese 1000 Jahre, Menschen, die sich bekehrt haben, wurden verfolgt. Aber, obwohl sie getötet worden sind, sie haben an der ersten Auferstehung teilgenommen. Sie waren erlöst, sie waren bekehrt. Und darum regierten sie mit Christus in der Herrlichkeit. 1000 Jahre lang, diese lange, lange Zeit. Und dann, als diese Zeit zu Ende kam, als Menno Siemens und Martin Luther und John Calvin wieder anfingen zu predigen, als Henry VIII. Von der katholischen Kirche in England abfiel und Menschen wiederum sich bekehren konnten, ohne dass sie verfolgt werden, das waren die anderen Toten, die wieder lebendig wurden, die jetzt nicht als Märtyrer sterben mussten. Sie haben auch Anteil gehabt an der ersten Auferstehung. Die anderen Toten wurden lebendig nach den 1000 Jahren. Sie brauchten nicht als Märtyrer sterben und sie hatten auch Anteil an der ersten Auferstehung. Die erste Auferstehung ist die Auferstehung, die selig und heilig macht. Das ist die Vergebung der Sünden. Und es steht, über die, die an der ersten Auferstehung teilhaben, hat der andere Tod, das ewige Verderben, keine Macht. Weißt du, warum das ewige Verderben an uns keine Macht hat? In Ägyptenland hat Gott gesagt, in jedem Haus wird ein Toter sein. In jedem Haus wird das Verderben eindringen. Aber ihr Juden, schlachtet ein Lamm, nehmt es euren Haus rein, und ist es da. Und das Blut vom Lamm tut es an die Seite von der Tür, tut es oben an die Tür, tut es neben an die Tür. Und dann, als der Würgeengel ging von Haus zu Haus, in jedem Haus war ein Toter. Als er jetzt kam an die Tür, wo das Blut des Lammes war, da ging er nicht rein. Und der Tod hatte keine Macht, weil das Blut des Lammes da war. Und keiner starb in der Häuser der Israeliten, weil sie hatten das Blut des Lammes. Und wer ist das Lamm vorgedeutet? Es ist Jesus Christus. Jesus Christus ist für uns am Kreuze gestorben. Und sein Blut deckt unsere Sünden. Und wer zu Gott kommt und sagt, Gott, vergib mir meine Sünden, weil Jesus für mich am Kreuz gestorben ist. Indem wir das beten zu Gott, indem wird das Blut uns bedecken. Und wenn das Gericht kommt und das ewige Verderben kommt und die ewige Qual und die ewige Hölle und dieses alles kommt, der feurige Pfuhl, weil wir an Jesus Christus glauben, ist das Blut auf unserer Herzenstür und der Tod und das Verderben kann uns nicht antun. Das Blut Jesu Christi bewahrt uns, es reinigt uns von aller Sünde und wir werden nicht in die ewige Verderbnis kommen, wenn wir bitten, dass Gott uns vergibt, weil Jesus für uns gestorben ist. Weil so wie das Blut die Israeliten bewahrt hat vor dem Tode, so bewahrt uns das Blut, gibt uns die erste Auferstehung und der andere Tod hat keine Macht, weil wir an das Blut Jesu Christi glauben. Das ist wunderbar. Das ist, was Christus für uns getan hat, ist nicht mit Worten zu beschreiben. Naja, jetzt was machen wir mit, gehen wir zurück zur Offenbarung 20, was machen wir mit den ersten Versen hier? Offenbarung 20, Vers 1, und ich sah einen Engel vom Himmel fahren, der hatte den Schlüssel zum Abgrund und eine große Kette in seiner Hand. Und er griff den Drachen, die alte Schlange, welches ist der Teufel und Satan, und band ihn 1000 Jahre und warf ihn in den Abgrund und verschloss ihn und versiegelte obendrauf, dass er nicht mehr verführen sollte die Heiden, bis das 1000 Jahre vollendet wurden, und dann wird er los für eine kleine Zeit. Das Wort Engel, ich sah einen Angelos in Griechisch. Angelos bedeutet Bote. In der griechischen Sprache, ich verkündige, ist Angelo. Und derjenige, der verkündigt, ist ein Angelos. So Angelo meint, ich verkündige, ich erzähle. Und Angelos meint, derjenige, der verkündigt oder der Bote. So das Wort Engel bedeutet Bote. Wir lesen ja auch in Offenbarung 1, 2, dem Engel der Gemeinde zu Philadelphia schreibe, Offenbarung 2, dem Engel der Gemeinde zu Smyrna, der Engel, das meint den Boten. Weil Angelos bedeutet Bote, es bedeutet auch Engel. Es ist dasselbe Wort für Engel und für Bote. Die Boten Gottes haben das Evangelium verkündigt. Und das Evangelium ist eine Kette, die das Heidentum gebunden hat. Der rote Drache, der große Drache, das symbolisiert das heidnische Rom. Wie wissen wir das? Das sind einige Gründe, wieso wir das wissen. Erstens habe ich zu Hause ein Buch und das hat Psalmen geschrieben von den Pharisäern in dem Buch. Und in einem Psalm schreiben sie von dem Drachen, welches ist das Heidentum, welches ist das gottlose heidnische Rom. So die Pharisäer damals wussten, dass Rom, das heidnische Rom als Drache, beschrieben wird. F.G. Schmidt erklärt auf Seite 278, es steht hier der Drache, den Drachen. Es steht geschrieben, er griff den Drachen. Also ist es ein ganz bestimmter Drache. Von welchem Drachen handelt es dann? Diese üble Kreatur sahen wir zum ersten Mal in Kapitel 12. In Offenbarung Kapitel 12 lesen wir, ein großer roter Drache. Und dieser große rote Drache der wurde in Offenbarung als eine grausame Kreatur bezeichnet. Wer war der Drache, den wir in Kapitel 12 zum ersten Mal sehen? War es der Teufel persönlich? Auf keinen Fall. Wir lesen, er heißt der Teufel und Satanas, weil er Satans Werk so gut vollbringt. Die andere Sache ist, er heißt der Teufel und Satanas. Sieh, das Wort Teufel in Griechisch ist Diabolos. Und Diabolos meint Durcheinanderwerfer. Und das Wort Satan ist ein hebräisches Wort. Und das hebräische Wort Satan bedeutet Widersacher. Zum Beispiel, als Salomo den Tempel bauen wollte, hat er zu Hiram geschickt und hat gesagt, du weißt, dass mein Vater David wollte einen Tempel bauen, aber Gott hat es nicht zugelassen, weil er war ein Kriegsmann. Aber ich bin sein Sohn, ich will den Tempel bauen, weil in meinem Königreich gibt es keinen Satan. Das bedeutet, Martin Luther hat übersetzt, es gibt keinen Widersacher. Also das Land hatte Frieden, es war kein Widersacher da, es war kein Satan da. Oder wir lesen von Bileam und Balaam. Bileam ist auf dem Esel geritten. Und der Esel hat den Engel gesehen und ist ausgewichen. Dann hat Bileam den Esel geschlagen. Ja? Habe ich recht? Es war Bileam, ja? Er ging zu Balaam, ja? Hat den Esel geschlagen. Hat den Esel zweite Mal geschlagen. Hat er den Esel ein dritte Mal geschlagen. Und dann hat Gott ihm die Augen geöffnet, der Esel hat geredet, und dann sieht er den Engel mit dem Schwert. Und der Engel mit dem Schwert ist gesandt worden, weil er hat gesagt, dein Weg ist nicht recht vor Gott. Und er hat gesagt, ich bin geschickt worden von Gott, dir ein Satan zu sein. Ein Widersacher, ein Widersteher. So, Diabolos in Griechisch, Teufel bedeutet Durcheinanderwerfer und Satan in Hebräisch bedeutet Widersacher. So, dieser Drache, er heißt Diabolos und Satan. Satan ist nicht der Führer der bösen Geister. Satan gehört, wir nennen die bösen Geister Diabolos, weil sie durcheinander werfen, wir nennen sie Teufel, wir nennen auch die Teufel Satan, weil Satan, die sind Widersacher, sie sind die Widersteher, sie sind die Widersacher von Gott. So, die Teufel sind Satan, sie sind Teufel, weil sie sind Widersacher, sie sind, aber der oberste der Teufel und der Satans, der heißt Beelzebub. Wir wissen das, weil wir lesen in den Evangelium, dass die Pharisäer haben gesagt, er treibt die Teufel aus durch Beelzebub, ihren Obersten. Ja? So der Oberste der Teufel heißt Beelzebub, er heißt nicht Satan und Teufel. Obwohl die Widersacher, die bösen Geister sind Teufels und Satans, weil sie sind Durcheinanderwerfer und sie sind Widersacher. Aber dieser Drache ist derjenige, der das Wort Gottes alles durcheinander macht und er ist derjenige, der dem Worte Gottes widersteht. Er heißt Teufel und Satan, weil er Satans Werk so genau vollbringt. Alle Beweise schon in Kapitel 12 erklären, dass dieser Drache ist das heidnische Rom unter der heidnischen Regierung. Und jetzt sehen wir hier, dass die Boten Gottes, die das Evangelium verkündigen, haben das Heidentum gebunden. Was passiert ist, im heidnischen Rom haben sie die Sonne angebetet, sie haben den Mond angebetet, sie haben Zeus angebetet, sie haben die Diana angebetet, sie haben die verschiedenen Götter und Götzen angebetet und sie haben auch den Kaiser angebetet. Als Polycarp, der Jünger von Johannes, mit 86 Jahren vor Gericht gerufen worden ist, haben sie ihm gesagt, er soll dem Kaiser opfern oder er soll dem Kaiser ein Eid schwören. Das ist so ungefähr, als ihn als Gott anzuerkennen. Und Polycarp sagt, du weißt vielleicht nicht, mit wem du es zu tun hast. Er sagt, ich bin ein Christ. Und Polycarp ist dann mit 86 Jahren den Märtyrertod gestorben, weil er nicht den Kaiser als die Gottesverehrung geben worden. Was passiert ist im heidnischen Rom, die Tempel wurden leer, weil die Leute haben nicht mehr den Götzen es waren so viele, die Christen wurden, dass die Götzen nicht mehr geehrt wurden. Das Heidentum wurde gebunden. Und bis die katholische Kirche dann die Macht in die Hand bekam, dann war das Heidentum total ausgerottet. Ich meine, das wahre Christentum wurde auch gedämpft, aber das Heidentum war ausgerottet. Es war keine Diana-Anbetung mehr. Die heidnischen Götter, die Kaiser, sie wurden nicht mehr verehrt. Also der Drache war gebunden. Er konnte nicht mehr die Heiden verführen. Natürlich, es waren andere Verführungen da. Und jetzt, als die 1000 Jahre vorbei sind, als die katholische Kirche nicht mehr die Macht hat, als die Protestanten wiederum die Bekehrung gelehrt haben, die erste Auferstehung, wir wissen, in der Welt sind auch viele, viele, viele schlechte Sachen wieder aufgetaucht. Jeder macht, was er will. Und wenn wir auf dem Internet sehen, dann sehen wir, dass viele von den alten Götzen wiederum geehrt werden in einer Weise oder der andere. Das Heidentum wurde durch das Evangelium gebunden. Schon zur Zeit des Apostels Paulus fing es an. Warum mussten die, die an die ersten Auferstehung teilhatten, als Märtyrer sterben? Wieso für so eine lange Zeit, die 1000 Jahre symbolisierten? Im Mittelalter hatte das Papsttum nicht nur eine geistliche, sondern auch eine politische Macht. Ich kenne einige Katholische, ich habe auch katholische Freunde. Ich habe katholische Freunde, die ihre Bibel lesen und schätzen. Aber das war nicht so im dunklen Mittelalter. Im Jahre 860 verbot Papst Nikolaus das Lesen der Bibel. 1860 war das Lesen der Bibel verboten. Es sei denn, dass du im Kloster warst bei den Mönchen oder den Nonnen. Dort durfte sie lesen. Aber der einfache Mensch durfte sie nicht lesen. Papst Gregory VII. Hat im Jahre 1073 auch ein Verbot ausgegeben. Im Jahre 1198 sagte Papst Innocent III., dass jeder, der die Bibel liest, getötet werden muss. Und Papst Pius IV. Sagte, das Buch ist nicht für das Volk. Jeder, der gerettet werden will, muss es als ein verbotenes Buch anerkennen. Wenn du heute zu den Katholiken sprichst, ich weiß von Katholischen, die machen Bibelstunde und die lesen die Bibel und die beten untereinander. Das war nicht in dem dunklen Mittelalter so. So nicht nur die katholische Kirche, wie sie heute auch ist. Ich meine, es ist vieles mit Marienanbetung und andere Sachen, auch ihre Lehre mit der Kindertaufe und so weiter. Ich meine, manches ist grausam, was man da liest, aber sie ist lange, lange, lange nicht so, wie sie war. Aber im dunklen Mittelalter, diese 1000 Jahre, diese 1260 Jahre, es war grausam. Man schätzt, dass etwa 50 Millionen Christen durch das Papsttum umgebracht worden sind. Papst Innocent IV. Gab einen schriftlichen Befehl, dass alle Ketzer, das bedeutet, so wie die Mennoniten und wie die Lutherischen und alle, die nicht an die katholische Kirche glaubten, die sollten zerquetscht werden wie die giftigen Schlangen. Und er hat sogar den Soldaten Vergebung der Sünde und Land angeboten, die Ketzer zu Tode zu bringen. Naja, das war eine furchtbare Zeit. Was ist jetzt mit dem Antichristen? Die Reformer haben gesagt, der Papst ist der Antichrist. Aber wir können nicht nur einen Antichristen anerkennen. Oder uns jetzt denken, die katholische Kirche sagt, nein, 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 er kommt in der Zukunft. Johannes schreibt in 1. Johannes 2, Vers 18, Kinder, es ist die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Dazu erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Antichrist bedeutet jemand, der gegen Christus ist. Und obwohl der Papst der Antichrist genannt wurde in der Einzahl, sagt Johannes, hör mal her, es sind viele Antichristen. Und wenn du Gott dienen willst und jemand versucht, dich vom Glauben abzubringen, das ist auch ein Antichrist. Weil Antichrist in Hebräisch, nicht in Hebräisch, in Griechisch meint nur gegen Christus. Es ist auch kein Wunder, dass die ehemaligen katholischen Priester wie Martin Luther, John Calvin und Menno Siemens sich nicht mehr dem Papst unterstellen konnten. Diese ersten Reformator behaupteten, dass der Papst der Antichrist sei. Sogar Isaac Newton, der berühmte Physiker, behauptete, der Papst sei der Antichrist. Die Lehre war weit verbreitet unter den Protestanten. Es war eben, was die Protestanten glaubten. Und wir haben jetzt schon gesehen, wie es dazu kam, dass man den Antichrist in die Zukunft stellte und dass man heute den Antichrist in der Zukunft sucht. Bewusst schrieb Francisco Ribera, ein Jesuit, ein Buch mit 500 Seiten, in dem er einen Antichristen beschrieb, der in der Zukunft kommen würde und den Tempel wieder errichten. Er würde Christus verleugnen und sich als Gott ausgeben und dann die Welt erobern. Das hatte aber wenig Einfluss unter den Protestanten. Es war erst nach dem Buch, das Irving das Buch von Manuel Lacunza übersetzt hat und dann Darby davon begeistert wurde, es dann in den Staaten verbreitete und Schofields Nachschlagebibel in die Hände Millionen von Protestanten kam, dass diese Lehre sich so stark unter den Protestanten verbreitet hat. Zum Schluss. Manches, was Darby und Schofield gelehrt haben, ist richtig. Sie haben viel Bibelkenntnis. Aber leider ist ihre Lehre über das tausendjährige Reich falsch. Und auch gefährlich. Wieso ist es gefährlich? Weil viele glauben jetzt sogar, dass sie beim Kommen Christi noch eine Gelegenheit haben werden, sich zu bekehren. Weil er nur die Gemeinde entrücken wird und dann angeblich erst nach der Trübsal auf die Erde komme. Sie nehmen deshalb ein heiliges Leben nicht ernst. Doch Jesus sagt, wir wissen weder Tag noch Stunde, wenn er wiederkommt. Und wir zu derselben Stunde sollen wir bereit sein. Wenn der Herr in den Wolken erscheint, ist die Gnadenzeit vorbei. Und es werden alle Völker vor ihm versammelt werden. Laut Jesu Worte werden alle in den Gräbern aufstehen in derselben Stunde. Dann ist das Weltgericht. Wir müssen uns jetzt bereit machen. Wer sich bekehrt hat, hat die erste Auferstehung erlebt und er regiert mit Christus schon hier in diesem Leben. Gott kann uns Sieg über die Sünde geben. Wir preisen seinen heiligen Namen. Es ist ein bisschen lang, aber ich hoffe, dass uns vielleicht dieses ein klein bisschen einen Aufschluss gegeben hat. Es ist nicht mein Lieblingsthema, aber weil Bruder Stevens gebittet hat, ich soll es erwähnen, habe ich mein Bestes versucht. Der Herr segne euch alle.